Sie hören SWR Kultur am Mittag. 22 Filme konkurrieren um die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes, die jetzt bereits seit 8 Tagen laufen. Zahlreiche Highlights sind schon im Wettbewerb gelaufen und mit dabei ist nach wie vor unser Filmexperte Rüdiger Suchsland. Ich grüße Sie, Herr Suchsland in Cannes.
Ja, hallo.
Herr Suchsland, Julia Ducournau, das ist eine der Preisträgerinnen, die schon mal die Goldene Palme gewonnen haben und die ist auch wieder mit dabei mit dem Film Alpha. Wie fanden Sie diesen Film?
Ich fand ihn interessant und stark und gleichzeitig missglückt. Manchmal gibt es so etwas, dass man etwas sehr gut findet und trotzdem sagen würde, oh, das ist zwiespältig, da funktionieren alle möglichen Sachen nicht. Man muss das ein bisschen erzählen. Also Julia Ducournau ist ja immer noch eine relativ junge Regisseurin, die hat erst ihren 3. Spielfilm gemacht, mit dem sie dann die Goldene Palme gewonnen hatte. Titan hieß der. Der hat schon damals das Publikum gespalten, weil er sicherlich kein typischer Goldene Palmengewinner ist. Das ist Body-Horror nennt man das seit den 70er Jahren. Es war erst, kam so von der Tradition der Midnight-Movies und hat inzwischen schon das auch Mainstream-Kino und das Kunstkino erreicht. Das sind Filme, die auch oft versehrte Körper zeigen, bei denen es Gewalt gibt, bei denen es auch Gewalt gegen sich selbst gibt. Das ist etwas, was diese immer noch sehr junge Regisseurin interessiert und das merkt man auch in ihrem neuen Film Alpha. Das ist erstmal ein konventionellerer, mainstreamiger Film als Titan, das muss man sagen. Also man muss keine Angst haben. Die Leute, die sowas nicht sehen wollen, müssen keine Angst haben, in diesen Film zu gehen. Alpha ist der Name eines jungen Mädchens. Die ist, da der Film auf 2 Zeitebenen spielt, meistens so um die 14, 15 und manchmal auch erst 5 Jahre alt. Und es wird ihre Geschichte erzählt, die ungefähr in den 90er Jahren angesiedelt ist. Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht auch. Das ist deswegen wichtig, weil es eine Seuche gibt. Und jetzt denken wir alle erstmal an AIDS. Man kann in diesem Film auch an die Pandemie, die wir alle kennen, Corona-Pandemie, denken. Allerdings ist das eindeutig auch mit einem Fantasy-Element verhaftet. Das heißt, es ist ein Film, der spielt schon irgendwie in Frankreich, in der damaligen Zeit, aber irgendwie spielt er auch in einer fiktiven Welt. Und diese beiden Ebenen werden vermischt. Ich fand das auch sehr überzeugend, wie das vermischt wird. Die Menschen, die diese Seuche haben, die erstarren, die versteinern und die sehen am Schluss, wenn sie gestorben sind, eigentlich aus wie antike Marmorfiguren. Nur mal, um sich das vorzustellen, das ist auch visuell total kraftvoll. Und dann wird vor dem Hintergrund dieser Seuche, wird das Heranwachsen des jungen Mädchens erzählt, wird das Mutter-Tochter-Verhältnis erzählt. Das ist eine ganz tolle Schauspielerin, auch die Mutter spielt, Golshifteh Farahani. Das ist eine Iranerin, die schon vor über 10 Jahren nach Frankreich emigriert ist. Und es gibt daneben dann eine Geschichte über einen heroinabhängigen Bruder. Das hat mich weniger überzeugt. Insgesamt ist es ein Film, da würde ich sagen, dass er viel zu viele Themen miteinander vermengt. Und er hat ganz große, starke Augenblicke und einzelne Bilder, vor allem starke Bilder. Das Drehbuch ist nicht richtig gut und hier in diesem Fall ist die Summe weniger als die einzelnen Teile. Das kann man mal so zusammenfassen. Also es ist ein Film, der spaltet auch wieder wie Titan, aber leider mehr so ein bisschen nach unten. Gerade die französischen Filmkritiker, von denen man erwartet, dass sie sehr patriotisch sind, die normalerweise sind da französische Filme oft ein bisschen besser bewertet, als sie es vielleicht verdienen, die haben in diesem Fall Alpha total schlechte Bewertungen gegeben in den Kritikerspiegeln. Mhm. Und der ist, glaube ich, in fast allen Zeitungen mehr oder weniger verrissen worden. Das ist schon besonders.
Diesmal also keine Bestnoten für Julia Ducournau. Wie sieht es denn bei Ihrer Kollegin Lynn Ramsey aus, die ja auch mit einem neuen Film vertreten ist?
Ja, das ist, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Also Lynn Ramsey ist auch eine Regisseurin, die mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht wird, die auch in jedem Fall interessant ist und die hier eine Geschichte erzählt, über die ich sagen würde, also Die My Love, das ist genau genommen die Verfilmung eines argentinischen Romans, den aber man hier in Europa nicht so kennt. Lynn Ramsey ist Schottin, die aber in Amerika arbeitet und die hat auch in Amerika gedreht mit 2 ganz tollen Schauspielern, nämlich Jennifer Lawrence in der wirklichen Hauptrolle und dann der Robert Pattinson, deren Ehemann spielt. Und man lernt am Anfang dieses junge Ehepaar kennen, die bekommen relativ bald ein Kind, die ziehen in ein Haus auf dem Land, Und es sieht alles so ein bisschen paradiesisch aus und man merkt dann aber allmählich, die junge Frau, die junge Mutter, die tickt aus, die geht immer öfter in den Wald, die benimmt sich schräg, die verletzt sich selbst und alles Mögliche. Es geht dann halt um eine, das, was man medizinisch, vielleicht klinisch postnatale Depression nennen würde. Es wird aber viel härter. Auch hier gibt es Elemente des sogenannten Body Horrors. Auch hier gibt es gleichzeitig den Versuch, vor allem starke Bilder zu kreieren. Das gelingt Lynn Ramsay auch. Und es ist ein Film, wo mir die Bilder wirklich ausgezeichnet gefallen haben teilweise. Auch der Musikeinsatz. Die Schauspieler, die sind wirklich toll. Vor allem Jennifer Lawrence, die diesen Film trägt. Und eben Pattinson, der ihren Mann spielt. Es gibt auch so ein paar Altstars, Sissy Spacek und Nick Nolte in Nebenrollen zu sehen. Das ist alles schön. Aber auch hier muss man sagen, vollkommen überfrachtet. Die Geschichte taugt nicht wirklich was. Man fragt sich ein bisschen, was Lynn Ramsay wirklich erzählen will oder ob das nur sinnlose Schocks und Effekthascherei sind. Und man muss dann auch sagen, die interessiert sich vor allem dafür, für ihre Hauptdarstellerin. Die zeigt Jennifer Lawrence in fast jedem Bild. Die zeigt sie auch sehr oft nackt. Und das ist natürlich alles interessant vor dem Hintergrund, dass wir ja in den letzten Jahren viel über den weiblichen Blick gesprochen haben, ob der irgendwie anders ist, ob der Frauen vielleicht nicht objektifiziert, wie man das genannt hat. Hier in diesem Fall kann ich sagen, ist es überhaupt nicht so. Die Regisseurin macht aus ihrer Schauspielerin auch ein Objekt des Begehrens, vielleicht ihres eigenen Begehrens, vielleicht des Begehrens eines imaginierten Publikums. Wie gesagt, das ist ein Film, wo ich auch sagen würde, der ist zwiespältig, der hat ganz tolle Elemente. Kann gut sein, dass er einen Kamerapreis oder einen Schauspielpreis am Schluss kriegt, aber ein Film, der restlos überzeugt ist, auf keinen Fall. Dafür funktionieren zu viele Sachen nicht so gut.
Und die Filmfestspiele sind in diesem Jahr auch wieder durchaus politisch, zum Beispiel durch den iranischen Regisseur Jafar Panahi, der nach einem jahrelangen Arbeits- und Reiseverbot mit seinem neuen Film En Simple Accident wieder eine internationale Filmpremiere feiern konnte. Worum ging es denn in diesem Film?
Das ist tatsächlich ein sehr politischer Film, wobei ich schon hinzufügen möchte, dass ja auch die Sachen, über die wir eben gesprochen haben, das sind private Geschichten, aber es ist politisch natürlich, wie Familien dargestellt werden oder wie man Pandemie schildert. Ich würde immer denken, es gibt eigentlich gar keine unpolitischen Filme, weil selbst die, die das gerne sein wollen, Romantic Comedies, die dann das konservative Familienideal feiern, die sind ja auch politisch auf eine andere Weise. Aber klar, ein Dissident, einer, der Arbeitsverbot bekommt, der ist auf eine viel direktere Weise politisch und das hat er hier auch wirklich gemacht. Also es ist ein Film voller Wut, kann man sagen, der aber gleichzeitig darüber reflektiert, wie er mit oder wie man überhaupt mit der Wut umgeht und wie man, wenn man selber Betroffener ist, wenn man Opfer ist, gleichzeitig sich gerecht und vielleicht auch fair verhält. Es geht hier um einen Mann, also ein simple accident, das kann man schon so doppelt übersetzen, es kann nämlich ein einfacher Unfall heißen, es heißt aber, glaube ich, eher ein einfacher Zufall. Und dieser Zufall ist der, dass ein Mann, der offensichtlich lange inhaftiert war, vom Regime auch gefoltert wurde, der trifft sehr durch Zufall einen Menschen, indem er glaubt, seinen alten Folterknecht wiederzuerkennen. Und hatten diese Leute sehr oft Augenbinden und haben die Menschen, ihre Schergen, gar nicht gesehen. Deswegen ist das tatsächlich auch offenbar ein Problem im Iran, wie man mit so etwas umgeht und ob man überhaupt die Täter identifizieren kann, abgesehen davon, dass die im Namen des Regimes handeln. So, und er bringt diesen Mann zur Strecke, das heißt, er schlägt ihn nieder und er verstaut ihn in seinem Auto, das ist so ein kleiner Transporter, und will ihn eigentlich zu einem Geständnis zwingen und dann töten. Aber das bringt er nicht übers Herz. Er tut es auch deswegen nicht, weil er leichte Zweifel hat, ob es sich wirklich um den Täter handelt und ihn nicht sein Gedächtnis täuscht. Und dann fragt er, dann besucht er andere, die ebenfalls inhaftiert waren, die ebenfalls von diesem Mann gefoltert wurden. Offenbar gibt es so Opfergruppen oder die Opfer kennen sich untereinander. Das alles spielt in Teheran und manchmal so ein bisschen außerhalb Teherans in einer Wüste oder wüstenähnlichen Landschaft. Und insgesamt führt es dann dazu, dass wir 6 Leute haben, die in diesem Transporter versammelt sind, plus den möglichen Täter. Und fast alle sind sich unsicher. Und das Ganze hat dann schon fast wieder Züge einer absurden Komödie. Es wird auch zweimal sehr deutlich Beckett zitiert, Warten auf Godot. Also es spielt auch mit dieser Idee des absurden Theaters. Und das Ganze nimmt so verschiedene sehr kuriose Wendungen, auch spannende Momente, wenn mal die Polizei den Wagen kontrolliert und sowas. Und das ist ein Film, der eigentlich vor allem über die Sprache der Figuren miteinander, über ihre Gespräche, über Gerechtigkeit, über Sicherheit, was ist Wahrheit, was erkennen wir? Und wenn wir wissen, dass er wirklich der Täter ist, wenn er das gesteht, was machen wir dann? Also darf man sich rächen? Darf man Auge um Auge antworten auf Taten, die einem gemacht wurden? Und, oder nicht? Muss man verzeihen können? Und alles das spielt eine Rolle. Das heißt, es ist eine hochkomplexe moralische Fabel, die sehr klug geschrieben ist. Das ist zum Beispiel ein ganz starkes Drehbuch. Es ist dafür sicherlich ein Film, der in seiner Kamera, in seiner filmischen Form bescheidener daherkommt, der einfach das abbildet, was ich jetzt erzählt habe, ohne durch besondere Kamerafahrten zum Beispiel oder durch eine bestimmte Art von Schnitttechnik und Musikeinsatz mit den Nicht-Wortmitteln etwas zu erzählen und zu transportieren im Zuschauer. Man muss da zuhören, man muss da eine Geduld aufbringen und man muss sich für das Thema interessieren. Dann ist dieser Film von Jafar Panahi ein total starker Film.
Genau, der iranische Regisseur Jafar Panahi, ein Dissident, aber auch nicht der einzige Dissident bei den diesjährigen Filmfestspielen. Wir haben Kirill Serebrennikov mit einer ARD-Koproduktion mit am Start. Wie heißt die und worum geht's dabei?
Ja, Serebrennikov ist ja Russe. Er ist ein russischer Dissident, der ganz viel macht, seitdem er aus Russland rausgekommen ist. Eine Weile war er da im Hausarrest und hat dann die nächste Gelegenheit genutzt, sein Heimatland zu fliehen. Er macht in Deutschland Theater, Oper und er hat in den letzten sechs Jahren fünf Filme gemacht. Sehr, sehr verschiedene Filme, die auch alle bei uns in Deutschland ins Kino gekommen sind. Das Verschwinden des Josef Mengele ist ein Stoff, der einen erstmal sicher überrascht von diesem Regisseur, weil es er auf den ersten Blick natürlich relativ wenig zu tun hat mit Russland. Indirekt dann doch, weil Mengele war ja Arzt in Auschwitz und entsprechend auch an der Ostfront hinter der Front. Und selbstverständlich sind auch viele Russen in Auschwitz ermordet worden. Insofern hat es dann natürlich doch etwas zu tun. Und viele Bürger der Sowjetunion überhaupt, auch der anderen Staaten. In diesem Fall erzählt Serebrennikov die auf Fakten basierende Geschichte des Josef Mengele nach 1945. Mengele ist geflohen, relativ schnell nach Argentinien und man hat aber immer nach ihm gesucht. Es gab internationale Haftbefehle und er ist seines Lebens nicht froh geworden. Er konnte im Gegensatz zu anderen in Argentinien nicht ruhig untertauchen, sondern musste mehrfach die Identitäten wechseln. Er ist dann über Paraguay nach Brasilien geflohen, hat dort auch unter mehreren Identitäten gelebt und ist 1979 ertrunken und dann erst später nach seinem Tod wirklich identifiziert worden, weil man ihm dann irgendwie auf die Spur kam und dann die Gebeine untersucht hat und eine eindeutige Feststellung seiner Identität vornehmen konnte. Das ist grob gesagt die Rahmengeschichte. Aber selbstverständlich erleben wir hier Mengele, gespielt von einem Schauspieler, einem Deutscher, August Diehl, der das ganz hervorragend macht, auch über diese Zeiten von insgesamt 25 Jahren, diese Figur zu erzählen und sich diesen Täter, seine Bosheit einerseits, seine Angst auf der anderen Seite, denn wir sehen vor allem einen gejagten Menschen auf der Flucht, der ganz viel Angst hat, gefasst zu werden, weil er sich offenbar dem Gericht und seinen eigenen Taten nicht stellen will. Den erleben wir. Wir erleben ihn auch im Zusammenspiel mit den Mitmenschen, die er getroffen hat, teilweise Leute, die um seine Identität wussten. Das sind auch Rechtsextremisten und Neonazis im Untergrund. Es sind aber auch arglose Leute, die seine Identität nicht kannten. Und es sind Menschen, die sich bereichert haben, indem sie ihm geholfen haben beim Untertauchen, wussten, wer er war, sich aber für die Taten nicht interessiert haben, sondern versucht haben, ihren eigenen Vorteil rauszuschlagen. Und wir sehen ihn im Zusammenspiel mit diesen Menschen im Gesprächen und wir sehen hier einen Menschen, der immer wieder auch die Fassung verliert, der seine Taten leugnet, sich ihnen nicht stellt, der teilweise immer noch antisemitisch ist, der rassistisch ist, sich äußert, der ein vollkommen selbstbezogener, materialistischer Mensch ist. Also sicherlich geht es hier darum, so etwas wie das Böse oder eine Gestalt des Bösen auf die Leinwand zu bringen. Und da in dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, dass August Diehl ja schon öfter solche Rollen gespielt hat. Er hat auch schon mal einen Volker Schlöndorff-Film, Der neunte Tag, hat er einen Nazi-Schergen gespielt, und er hat erst kürzlich in der Verfilmung, der russischen Verfilmung übrigens, von Meister und Margarita, dem Bulgakov-Roman, den Teufel gespielt. Also hier ist schon ein Schauspieler, der sich sehr dafür auch interessiert, für die Darstellung des Bösen, und der versucht, dem auch immer neue Facetten abzugewinnen. Man kann nicht sagen, dass der immer dasselbe macht, sondern selbst in dieser Figur des Josef Mengele ist eine erstaunliche Spannbreite, die er auf die Leinwand bringt. Das ist ein insgesamt sehr guter Film, der mit Rückblicken arbeitet, der ist größtenteils in Schwarz-Weiß erzählt. Es gibt aber immer wieder Farbmomente, manchmal auch Momente, die sehen aus wie alte Super-8-Filme. Und hier wird einerseits das Privatleben und der Mensch Mengele gezeigt, auf der anderen Seite auch der Täter. Es sind manchmal schwer erträgliche Bilder, weil wir auch sehen, was er gemacht hat, nämlich unglaublich schreckliche medizinische Experimente und Menschenversuche in Auschwitz. Und das ist ein Anblick, wo ich auch gemerkt habe, dass Zuschauer links und rechts von mir teilweise nicht hinschauen wollten. Das konnte man gut verstehen. Also es ist ein Film, der die Leute ziemlich sprachlos, aber auch beeindruckt zurückgelassen hat. Ein sehr starker Film, der in Deutschland auch ins Kino kommt und dann ins Fernsehen.
Also harte Kost von Kirill Serebrennikov. Die Spiele gehen ja jetzt in den Endspurt in Cannes. Am Samstag wird zum Abschluss die Goldene Palme verliehen werden. Welche Favoriten haben sich denn für Sie so mittlerweile für die Palme rauskristallisiert?
Ja, es ist ja genau genommen noch eine ganze Weile. Es geht noch 4 richtige Tage. Wir sehen noch einige Wettbewerbsfilme. Heute sehen wir eine spanische Regisseurin, eine norwegische Regisseurin. Wenn man sagen kann, dass in der ersten Hälfte ziemlich viele Amerikaner liefen, laufen jetzt so in der zweiten Hälfte vor allem Europäer und asiatische Regisseure im Wettbewerb, auch in den Nebenreihen. In den Nebenreihen gibt es ja auch sehr, sehr gute Filme. Wir reden sicher noch in einem der nächsten Gespräche dann über Spike Lee oder über die Französin Rebecca Zlotowski im Wettbewerb. Im Wettbewerb kann ich sagen, dass mir immer noch der deutsche Film, der allererste war, der hier im Wettbewerb gezeigt wurde, also Die in die Sonne schauen heißt der, von Mascha Schilinski, dass mir der sehr, sehr gut gefallen hat und mich immer noch sehr beeindruckt zurücklässt. Das ist ein Film, der hier auch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ich habe vorhin von den Kritikerspiegeln gesprochen, der Franzosen. Das ist ganz interessant, weil international kommt dieser Film auch sehr gut an, kann man sagen, bei den Deutschen sowieso. Das hat man in der Berichterstattung gemerkt und lesen können, hören können. Bei den französischen Filmkritikern fand ich es interessant, da kommt der Film gar nicht schlecht an, aber er kommt auch nicht super gut an, sondern die Bewertungen liegen alle so in der Mitte, einige in der etwas besseren Mitte, einige in der etwas schlechteren. Da muss man mal abwarten.
SWR-Filmexperte Rüdiger Suchsland war das mit einem Zwischenbericht aus Cannes, wo die internationalen Filmfestspiele in den Endspurt gehen.